ARD.
Die Welt hat sich verändert, die Gefahrenlage ist eine andere, die Herausforderungen sind andere.
Beim Bündnisfall wird es ja dazu kommen, dass es zu Massenbewegungen kommen wird. Egal, ob jetzt Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet kommen oder ob hier einzelne Ortschaften betroffen sind, die geräumt werden müssen, aus welchen Gründen auch immer.
Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung abnimmt. Und das müssen wir jetzt stoppen und wieder umkehren.
Starke Aussagen zum Anfang unserer heutigen Folge von Jörg Beckmann, Stefan Meyer und Mike Tessin. Sie beschäftigen sich im Land und im Landkreis Rostock mit ganz unterschiedlichen Katastrophen. Ja, aber was tut der Staat im Krisenfall, um alles, also die Versorgung mit Essen und Wasser zum Beispiel, am Laufen zu halten? Und was kann jeder von uns tun, um sich selbst und vielleicht seine Familie zu schützen oder zu retten? Stichwort zivile Verteidigung. Was steckt denn eigentlich dahinter und warum ist sie gerade jetzt so wichtig? Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Mirja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Zivile Verteidigung, das ist eine Sache, die uns ja wirklich alle betrifft, in Mecklenburg-Vorpommern und auch darüber hinaus. Aber habt ihr euch schon mal ausführlicher mit diesem Thema beschäftigt? Ich ehrlicherweise nur minimal. Macht aber nichts, denn ich kann ja jetzt jemanden begrüßen, die sich damit auskennt. Das ist unsere NDR-Reporterin aus dem Ostseestudio Rostock, Juliane Mau. Hallo Juliane.
Hallo Mirja, ich freue mich, mit dir zu sprechen.
Ja, ich mich auch. Vielleicht sollten wir aber, bevor wir anfangen, Juliane, erstmal den Begriff klären. Zivile Verteidigung, das heißt ja so. Und das sollte man aber nicht verwechseln mit Katastrophenschutz. Ist das richtig?
Absolut. Katastrophenschutz ist ein Teil des Bevölkerungsschutzes. Und da geht es zum Beispiel um große Waldbrände, um Hochwasser, Hitzewellen. Und dafür sind dann auch zuerst einmal die Bundesländer und Landkreise zuständig. Ein weiterer Teil ist der Zivilschutz. Und für den ist der Bund zuständig. Und ja, der beinhaltet alle Maßnahmen im Falle eines Verteidigungsfalls. Generell kann man sagen, beim Bevölkerungsschutz geht es immer um unsere persönliche Sicherheit.
Da lass uns dann gleich nochmal ausführlicher drauf schauen, also was das auch konkret bedeutet. Aber sag uns erst nochmal, was ist denn die zivile Verteidigung?
Ja, das ist das große Ganze. Also, was muss alles getan werden, damit die staatliche Ordnung in einer Krise nicht zusammenbricht? Damit nicht geplündert wird, dass die medizinische Versorgung läuft, ja, und dass das Leben trotz einer Notsituation möglichst normal weiterläuft. Zum Beispiel, wenn eine Pandemie eintritt, eine große Fluchtbewegung, wenn all unsere Gasreserven leer wären, ja, oder wenn Deutschland Kriegspartei werden würde. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, dass die Bundeswehr bestmöglich ihre Arbeit machen kann und das dann auch mit Unterstützung der Zivilgesellschaft. Also Unternehmen, die die Soldaten dann versorgen müssen oder Häfen und Flughäfen, über die die Truppen und Waffen transportiert werden. Ja, und die Verantwortung für all das trägt der Staat. So, und dann gibt es auch noch das große Thema Selbstschutz. Also was kannst du selbst für deine Sicherheit tun? Kleiner Teaser, sehr viel. Aber dazu später mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja das Gefühl, also zivile Verteidigung und Zivilschutz, das waren lange Worte, ich sag mal, die eher in den Schubladen verschwunden sind. Nun tauchen sie immer häufiger auf, ne?
Ja, einerseits geht es tatsächlich auch um die Erfahrungen mit Corona, mit der Gasmangellage. Aber ja, ein Grund für das Tempo, auf das nun alle drücken, ist die sogenannte Zeitenwende, die der frühere Kanzler, also Olaf Scholz, ja 2022 ausgerufen hat, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Und es gibt jetzt auch einen konkreten Anlass, warum wir heute über das Thema sprechen. Das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Katastrophenschutz arbeiten gerade an einer neuen Auflage ihres Ratgebers für richtiges Handeln in der Notsituation, so heißt er. Und darin wird künftig auch eine kriegerische Auseinandersetzung als Katastrophe eingestuft, in welchen genauen Worten, also ob man da vom Bündnisfall spricht oder ob es allgemeiner ausgedrückt wird, das wollte der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mir noch nicht sagen. Aber erst vor wenigen Tagen beim Bevölkerungsschutztag in Rostock, da hat Dobrindt das hier gesagt.
Die Zeitenwende, sie ist nicht nur eine Veränderung im Bereich der militärischen Sicherheit, sondern sie ist vor allem auch eine Zeitenwende im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes.
So, und in diesem Bereich will er nun aufrüsten und zum Beispiel sehr viele Schutzräume schaffen. Das heißt nicht gleich ganz viele Bunker bauen, aber im Notfall zum Beispiel Tunnel und Tiefgaragen umfunktionieren. Und Dobrindt möchte, dass die Bevölkerung besser im Selbstschutz geschult wird. Zum Beispiel in Erster Hilfe und das am besten schon in der Schule.
Aber ich selber habe das zwar nicht erlebt, ich kenne aber das aus Erzählungen von meinen Großeltern. Das gab es schon mal, oder nicht?
Ja, also zu Zeiten des Kalten Krieges gab es Ähnliches in beiden Teilen Deutschlands. Allerdings ging es in der DDR weit über das hinaus, was heute mit ziviler Verteidigung gemeint ist. Steffen Stuth vom Kulturhistorischen Museum in Rostock, der hat sich für uns mal an seine Schulzeit erinnert.
Das Wort, das wir damals verwendet haben, ist Zivilverteidigung. Das waren Geländespiele, wirklich im Gelände, wo zum Teil auch Krieg simuliert wurde, Bergung von Verletzten simuliert wurde, während die Schüler eher an der Waffe gedrillt worden sind und ganz deutlich auf den Militärberuf ausgerichtet waren, wurden die Schülerinnen eher auf Erste Hilfe gedrillt.
In der DDR war der Zivilschutz sehr viel militärischer ausgerichtet. Da gibt es heute eine wesentlich schärfere Abgrenzung zu den Aufgaben der Bundeswehr. Aber dass Sirenen abgebaut wurden, das sehen heute viele als Fehler an. Das wird hier in MV seit einigen Jahren auch wieder rückgängig gemacht. Es werden wieder neue Sirenen installiert und die CDU im Landtag, die hat gerade erst den Wiederaufbau von Schutzräumen gefordert.
Sowas habe ich also bis hierhin verstanden. Jetzt nicht nur bei der Bundeswehr, sondern aber auch im Zivilschutz soll aufgerüstet werden. Das kann man so sagen, ne?
Ja, Dobrindt spricht tatsächlich auch von Aufrüstung, eben aus der Erfahrung der vergangenen Jahre heraus, zum Beispiel dem Hochwasser im Ahrtal, ja, weil sich Extremwetterlagen häufen, aber eben auch mit Blick auf die Sicherheitspolitik.
Nun hatten wir ja gerade schon gehört, dass militärische Auseinandersetzungen künftig als ein mögliches Szenario einer Katastrophe eingestuft werden. Ehrlich gesagt ist das für mich so eine abstrakte und noch ferne Vorstellung.
Naja, du sagst fern. Wir hoffen alle, dass es nie passiert, aber die Bundeswehr will darauf bis 2028 vorbereitet sein.
Wofür genau?
Ja, für den Bündnisfall. Und das bedeutet, wenn Russland oder ein anderes Land einen NATO-Partner angreift, also eines der Länder, mit denen wir im Militärbündnis sind, dann sind wir als Deutschland voll dabei. Experten schätzen, dass Russland ab 2029 zumindest militärisch dazu in der Lage sein könnte.
Und was hieße das für uns, für die Bevölkerung?
Ja, nochmal ganz deutlich, ich muss das, glaube ich, wirklich vorausschicken. Mhm. Es geht bei dem, was ich beschreibe, nicht darum, dass es dazu kommen wird und muss. Mhm. Es geht darum, worauf sich die Bundeswehr und Behörden für den Ernstfall vorbereiten. Und in erster Linie ist das Ziel, dass wir hier im Land möglichst wenig Auswirkungen spüren und dass unser Leben geordnet weitergeht. Also tritt der Bündnisfall ein, eilt Deutschland zur Hilfe. Wir würden Waffen und Truppen entsenden und auch andere Länder, sagen wir zum Beispiel Italien, würde seine Unterstützung durch Deutschland hindurch schicken. Deutschland würde also zu einer riesigen logistischen Drehscheibe. Mhm. Also denk da an Autobahnen, Schienennetze und Häfen. Die wären dann voll mit Panzern, Material und Soldaten. Und dazu kommen dann die sogenannten militärischen Rastplätze, also Orte, an denen sich Truppen sammeln und Pausen machen.
Und bei Rastplatz, da fällt mir natürlich auch gleich Versorgung ein, also Essen, das müssen ja alle essen.
Genau, und damit kommt dann jetzt auch die Zivilbevölkerung ins Spiel. Und um das alles zu koordinieren, hat die Bundeswehr in den letzten Jahren den Operationsplan Deutschland, kurz O-Plan, entwickelt. Mhm. Da steht ganz genau drin, welche zivilen Einrichtungen im Bündnisfall genutzt werden. Denn eine Säule der zivilen Verteidigung ist die Unterstützung der Bundeswehr. Das ist so festgelegt. So, und zum Beispiel ist im O-Plan geregelt, dass Truppen über Rostock verlegt werden, aber eben nicht über den Hafen Mukran. Oder dass hier bei uns im Norden die große Bäckerei Junge die Brötchen liefert, der Lebensmittelhändler Famila die Versorgung mit anderen Lebensmitteln sichert und zivile Helfer sich ums Catering kümmern. Das große Problem dabei: Der O-Plan ist zum größten Teil geheim.
Moment, wenn das jetzt so wichtig ist, ne? Warum ist denn dieser Plan so geheim?
Naja, wenn so ein Plan für jeden einsehbar ist, dann weiß ja auch ein möglicher Feind oder Angreifer, welche Ziele er ins Visier nehmen muss, um Deutschland zu schwächen. Ja, aber klar, wenn wir jetzt an uns, also an unsere Vorbereitungen denken, dann ist diese Geheimhaltung natürlich auch ein großes Problem. Und die sorgt auch für viel Kritik, unter anderem von unserem Innenminister Christian Pegel.
Ich kann mich aber auf nichts vorbereiten, wo ich gar nicht weiß, was konkret gemeint ist. Da haben wir zumindest hier im Bundesland in den letzten 9 bis 12 Monaten, glaube ich, echte Fortschritte gemacht, dass zumindest in kleinen Portionen immer die, die möglicherweise betroffen sein könnten, Informationen bekommen.
Ja, und diese Kritik, die geht natürlich jetzt in Richtung Bundeswehr, also unter anderem auch in Richtung des Landeskommandos in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist der Admiral Ulrich Reinicke seit ein paar Monaten im Land unterwegs und spricht mit den Bürgermeistern, mit den Landräten, mit den Häfenbetreibern, mit den Hilfsorganisationen. Und ja, das ist hier seine Botschaft.
Das zivile System in der Bundesrepublik Deutschland ist extrem leistungsfähig. Wir haben im Prinzip alles da. Wir haben genügend Ressourcen, wir haben die Menschen, wir haben die Bäckereien. Wir müssen aber die gesamte Versorgungskette über den Transport, über die Energiesicherheit, die müssen wir aufrechterhalten. Mit dem O-Plan haben wir natürlich ein phänomenales Dokument geschaffen in der Bundeswehr, das uns sehr viele ablauforganisatorische Hinweise bereits gibt und uns sagt, wie würden wir es machen. Von ziviler Seite will man da jetzt nachziehen, das ist ganz toll.
Aber es ist eben für die zivile Seite auch sehr viel komplizierter, denn die Bundeswehr ist ein Apparat, der unter einem Dach extrem hierarchisch strukturiert ist. Da Abläufe zu definieren, das ist vergleichsweise einfach. Vereinfacht gesagt, einer gibt den Befehl und daran orientiert sich der Rest. Auf der zivilen Seite, da gibt es eben die Kreise, Feuerwehren, das Innenministerium, THW, DRK, den Bund, den Katastrophenschutz, die Energie- und Wasserversorger, Lebensmittelindustrie, Fuhrunternehmen. Also enorm viele Akteure, die das Leben im Land unter schwierigsten Bedingungen am Laufen halten sollen. Und das macht es wesentlich komplexer. Darum die Botschaft von Admiral Reinicke, die Bundeswehr ist vorbereitet. Seid ihr es, liebe Behörden und Versorger, bitte auch.
Und sind die Behörden vorbereitet?
Ja, was immer wieder als Problem angesprochen wird, ist die Kommunikation. Mhm. Denn ich habe ja schon gesagt, für klassische Katastrophen sind Land und Kommunen zuständig und die sind miteinander eingespielt und haben die Aufgaben gut im Griff. Das wird immer mal wieder geübt. Das haben wir ja auch zum Beispiel bei den Waldbränden in Lübtheen gesehen, wo ganze Dörfer evakuiert wurden. Das lief alles sehr gut, vor allem, weil auch schnell Hilfe aus anderen Ländern dazu kam. Aber für große Lagen, also zum Beispiel ein Angriff eines anderen Landes, und das muss noch nicht mal einer mit Waffen sein, da wäre der Bund zuständig. Also sagen wir, durch hybride Angriffe fallen Trinkwasserversorgung oder Strom und der Zahlungsverkehr aus oder Lieferketten brechen zusammen. Dann sehe es nach Ansicht einiger Landräte, aber auch von Katastrophenforscher Martin Voss ganz düster aus.
In dem Moment, wo mehrere Bundesländer etwa betroffen werden, dann gibt es die ganz gravierenden Probleme. Das hat uns die Pandemie gezeigt, eine komplexe Krise, die sprengt dann ganz schnell die überhaupt bestehende Architektur. Beziehungsweise andersrum muss man sagen, dafür haben wir eigentlich gar keine wirkliche Schutzarchitektur. Sowas darf halt eigentlich gar nicht passieren.
Aber könnte es passieren, haben wir ja jetzt gerade gehört. Heißt das jetzt, rette sich, wer kann, oder wie?
Nein, wir kommen ja noch zum Selbstschutz. Aber Krisenbewältigung ist natürlich Aufgabe des Staates. Und Einschätzungen wie die des Experten sind ja der Grund, warum Bund und Länder dieses Thema jetzt zu ernst nehmen. Überall da, wo es Schnittstellen zwischen Bund und Land und weiter nach unten gibt, ja, da muss offensichtlich wirklich besser kommuniziert werden. Ein Mini-Beispiel. Der Bund lagert für Ernstfälle, die das ganze Land lahmlegen könnten, sehr viele Vorräte. Zum Beispiel rund 10 Kilo haltbare Lebensmittel pro Kopf. Dafür gibt es zum Beispiel das sogenannte Bundeslinsenlager, wo also Hülsenfrüchte liegen. Und von diesen Lagern gibt es über 100. Wo diese Lager sind, das ist aber geheim.
Na klar, damit sie nicht geplündert werden wahrscheinlich.
Genau, aber in einem Landkreis, ich sage jetzt nicht welcher, sagte mir neulich der oberste Katastrophenschützer, ja, ich weiß auch nicht, wo die Lebensmittellager sind und ich finde, ich sollte es eigentlich wissen. Und das heißt, solche kleinen Beispiele sind geeignet, dass Verantwortliche das Gefühl haben, dass eben noch nicht alles gut vorbereitet ist.
Mhm. Aber grundsätzlich ist natürlich für uns erstmal gut zu wissen, dass der Bund so ein paar Vorräte für uns angelegt hat. Ne?
Ja, das gibt es auch für Treibstoff oder auch für Fett, also Butter, Öl. Mhm. Und das gibt es auch für den Fall, dass Menschen ihre Häuser verlieren. Sowohl in den Landkreisen als auch noch einmal zusätzlich für das gesamte Land. Ich habe mir vor ein paar Tagen das Katastrophenschutzlager des Landes angesehen. Auch das übrigens an einem geheimen Ort.
Und bekommt das niemand mit, wo das ist? Also ist das unterirdisch oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
Ja, ganz so spektakulär ist es nicht. Ganz im Gegenteil, es könnte unauffälliger überhaupt nicht sein. Einfach große, unscheinbare Hallen, in denen riesige Regale stehen und auf Paletten lagert dann einerseits ganz viel Technik, zum Beispiel zum Bekämpfen von Waldbränden, von Hochwasser. Aber andererseits, und das fand ich wirklich spannend, da wird für 1% der Bevölkerung von Mecklenburg-Vorpommern, also für 16.000 Menschen, alles gelagert, was man braucht, wenn man überstürzt seine Wohnung verlassen muss. Also Zelte, Betten, Unterwäsche, Babywindeln, aber auch Sport-BHs okay. oder Damenbinden. Ja, und wenn man dann schon mal erlebt hat, wie schnell solche Lager für Evakuierte aufgebaut sind, dann entsteht auf jeden Fall das Gefühl, bei den Helfern vor Ort in sehr guten Händen zu sein.
Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, dass er im Zivilschutz aufrüsten will. Geht es da um solche Vorräte oder was hat er damit im Sinn?
Es geht eigentlich um Nachbesserung auf allen Ebenen. Es geht um verbesserte Abläufe. Es geht um den Ausbau von Warnsystemen, die jederzeit jeden Menschen überall erreichen sollen. Es geht um Schutzräume. Es geht aber auch um die Erneuerung von Technik. Das THW hat teils Autos, ja, die sind eigentlich gar nicht mehr straßentauglich. Und dafür soll es jetzt sehr viel mehr Geld geben. Also sowohl für das THW als auch für das Bundesamt für Katastrophenschutz. Aber ja, es gibt eben auch organisatorisch viel zu tun. Gerade wurde bekannt, dass der Bund nicht einmal eine Übersicht darüber hat, wie viele zivile Helfer es gibt. Also wer sich alles bei Hilfsorganisationen engagiert oder vielleicht sogar gleichzeitig Soldat und beim THW ist. Ja, und erst vor wenigen Tagen sagte der Rostocker Hafenchef auf einer Konferenz, ihm fehlen Informationen, was genau von ihm im Ernstfall konkret erwartet wird.
Und da sind wir ja dann wieder bei der Kritik, dass viele Sachen geheim gehalten werden, ne?
Genau, und damit lässt sich ja auch schwer überprüfen, ob alle Verantwortlichen schon alles bedacht haben. Also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz.
Gut, aber welche Informationen könnte der Hafenchef, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, brauchen, konkret?
Na, die Häfen spielen bei der Versorgung ja generell eine wichtige Rolle. Waren werden geliefert und exportiert, zum Beispiel kommen riesige Mengen Rohöl, die in der Raffinerie Schwedt zu Treibstoff verarbeitet werden, in Rostock an. Und erst vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Marine eine Kooperation mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt unterzeichnet und in der ist geregelt, wie die Handelsschiffe in der Ostsee vor Angriffen geschützt werden könnten. Da steht also wirklich ganz konkret drin, die Handelsschiffe werden dann in sogenannte Packs zusammengefasst und von Kriegsschiffen begleitet. So, und da stellt sich ein Hafenchef natürlich die Frage, muss ich Flächen bereithalten, auch zum Beispiel für die Verlegung von Truppen und Material, oder müssen jetzt immer Anlegeplätze für Schiffe freigehalten werden?
Okay, hast du noch mehr solche Beispiele?
Ja, eines, das direkt mit uns, also dem NDR, zu tun hat, das habe ich jetzt nicht intern aus unserem Hause, sondern das hat mir das Innenministerium verraten. Irgendwann hat das Innenministerium mal beim NDR nachgefragt, sagt mal, wie lange könnt ihr eigentlich senden, wenn euch der Strom ausgeht? Tja, und die Antwort war, solange wir Treibstoff für unser kleines Notstromaggregat haben. Ja, also wurde nachgerüstet und größere Aggregate mussten her. Aber es geht ja auch noch weiter. Die Frage vom Innenministerium war dann auch, ja, wenn wir eine wichtige Information an die Bevölkerung haben, die im Radio laufen soll, aber das Telefonnetz nicht funktioniert, wie kommt die Info dann zu euch? Ja, also hat man sich ausgedacht, dass man dann jemanden losschickt, der die Nachricht persönlich ins Landesfunkhaus bringt und dann auch noch ein bestimmtes Kennwort sagt, damit man weiß, dass der wirklich von offizieller Seite kommt.
Klingt wie früher. Aber das wird ja im Detail extrem kleinteilig, ne? Und da sind ja dann wirklich auch sehr viele Menschen hinter den Kulissen mit im Boot.
Ja, und wenn wir auch noch über Lebensmittel sprechen, da gibt es zum Beispiel das sogenannte Ernährungs-, Sicherstellungs- und Vorsorgegesetz. Das ist quasi die gesetzliche Garantie, dass keiner hungern muss, wenn mal alles drunter und drüber geht. Heißt, die Regierung kann festlegen, wo unser Essen herkommt und wie es verteilt wird oder eben auch den Bäckereien vorschreiben, ihr backt jetzt keine Torten mehr, ab sofort nur noch Mischbrot. Ja, und ähnliche Gesetze gibt es dann auch für Energie, Wasser, Post, Telekommunikation, Verkehr und vieles mehr. Noch ein Beispiel?
Auf jeden Fall, ich finde das total spannend.
Auch Ärzte und Krankenhäuser wurden in den vergangenen Monaten gefragt, wie sie auf den Ernstfall vorbereitet sind. Und auch die Zahnärztekammer. Mhm. Also da wurde gefragt, was braucht ihr und wie stellt ihr sicher, dass ihr in einer Krise Zahnschmerzen behandeln könnt? Ja, und dann haben die angefangen, einen Plan zu entwickeln.
Nun könnte man ja sagen, das ist ja nett vom Staat und von den Behörden, dass sie an all das denken. Andererseits ist das natürlich auch staatliche Aufgabe, uns zu schützen, ne?
Ja, und das hat auch noch eine andere wichtige Funktion, dass der Staat das alles so vorbereitet.
Okay, welche?
Ja, also jetzt wird es nochmal kurz militärisch. Die zivile Verteidigung ist Teil der Gesamtverteidigung. Das Stichwort ist da staatliche Resilienz. Und das bedeutet, das Land soll in der Lage sein, Schläge wegzustecken und sich schnell zu erholen und weiter zu funktionieren. Ein ganz wichtiger Teil davon sind ja kritische Infrastrukturen, also Versorgung, Verkehr, Krankenhäuser, Energie, Kommunikation. Das sind quasi die lebenswichtigen Organe unseres Landes. Aber es hat auch eine Außenwirkung. Ein resilienter Staat signalisiert, dass er eben keine leichte Beute ist. Er kann Angriffe abwehren und das macht ihn unattraktiv für Angreifer, die auf schnelle Erfolge und maximale Zerstörung aus sind.
Verstehe. Deshalb ist auch das Militär, also zum Beispiel Admiral Reinicke vom Landeskommando, daran interessiert, ne, dass die zivile Verteidigung funktioniert.
Ganz genau. Aber natürlich geht es auch um unser Wohl, für das wir übrigens auch selbst sorgen sollten und können. Deshalb mal ausnahmsweise mir ja eine Frage an dich. Wie gut bist du dann auf den Ernstfall vorbereitet?
Ja, also ich würde sagen, ich habe noch starken Verbesserungsbedarf. Mein Keller, ich habe einen kleinen Kellerraum und der ist so klein, dass ich ja noch nicht angefangen habe, Suppen zu horten zum Beispiel. Aber wie sollte man sich denn vielleicht gut vorbereiten?
Du solltest dich darauf einstellen, dass du im Falle einer Katastrophe in den ersten 3 Tagen komplett auf dich allein gestellt bist und es 72 Stunden dauern könnte, bis der Staat dir zu Hilfe eilt. Also alle Vorräte inklusive Medikamente für 3 Tage, das ist das absolute Minimum, sagt das Bundesamt für Brand- und Katastrophenschutz. Besser wäre es sogar, wenn du für 10 oder gar 14 Tage vorbereitet bist.
Boah, kennst du denn Menschen, die so gut vorbereitet sind?
Ehrlich gesagt, nein. Aber zumindest unsere Kollegin Celine Schmock, die hat ein paar getroffen auf dem Bevölkerungsschutztag in Rostock. Hör mal.
Haben Sie das Gefühl, wenn jetzt hier eine Katastrophe oder eine Krise ist, sind Sie dann gut vorbereitet?
Noch nicht so. Und darum sind wir hier heute.
Man sieht ja hier einiges, was aufgebaut ist. Also eine gewisse Vorbereitung haben wir schon, aber muss auch jeder für sich vorbereitet sein. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen informieren.
So ein wenig Wasser zu Hause, die eine oder andere Konserve und dann wird das schon gehen.
Also wir haben Vorräte so für eine Woche, 1,5, 2 an Essen, Trinken zu Hause. Wir haben Möglichkeiten zu kochen ohne Strom, wir haben Licht.
Ich bin mit meinem Haus auf solche Situationen ausgerüstet, also Aggregat und alles da. Ich bin vorbereitet.
Wow. Gibt es da denn bestimmte Richtlinien oder Vorschriften, was ich alles eigentlich zu Hause haben sollte?
Ja, also Vorschriften nicht, aber ich hatte ja vorhin schon den Ratgeber für Notfallvorsorge vom BBK, also dem Bundesamt für Brand- und Katastrophenschutz, angesprochen. Die Broschüre, die aktuell erneuert wird. Und die gibt es in gedruckter Form in Rathäusern, in den Kreisverwaltungen und natürlich online.
Und den Link dazu, den packen wir euch natürlich in unsere Shownotes von heute.
Genau, und da sind natürlich ganz viele Checklisten drin. Und vor allem wichtig sind 2 Szenarien. Erstens, du musst ganz schnell dein Haus verlassen. Was nimmst du mit? Zweitens, du bist zu Hause, aber es gibt weder Strom noch kannst du Lebensmittel kaufen.
Und sagen wir, meine Familie wird evakuiert?
Ja, in dem Fall sollte es für jeden eine Notfalltasche geben, immer fertig gepackt. Und da gehören rein Unterwäsche, warme Kleidung, Socken, Wolldecke oder Schlafsack, Derbeschuhe, Essgeschirr, Arbeitshandschuhe, eine Taschenlampe, am besten mit Kurbel. Und dazu kommen dann persönliche Medikamente und eine Dokumentenmappe. Ja, und bei Kindern, die werden ja häufig vergessen, die werden ja auch evakuiert, für die dann daran denken, ein Kinderbuch einzupacken oder eben auch ein Plüschtier.
Das ist eine ganze Menge. Was bedeutet das erst an Vorräten für 10 Tage?
Ja, das habe ich Mike Tessin, den Chef der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Rostock, gefragt. Dort kommt im Ernstfall der Krisenstab des Landkreises zusammen und der sagt:
Man braucht zu Hause genügend Trinkwasser, man braucht genug Nahrung, aber auch keine Nahrung, die ständig erneuert werden muss, sondern die muss haltbar sein. Man braucht eine gewisse Körperhygiene und das sind kleinste Sachen, die aber eine ganz große Wirkung haben. Im ersten Step ist die Selbsthilfe das oberste Gebot.
Ja, also das seine allgemeinen Empfehlungen. Die genaue Liste, die ist enorm lang. Aber grob gesagt stehen drauf 2 Liter Wasser pro Person und Tag. Lebensmittel, die man unerhitzt essen kann. Zur Not Erbseneintopf aus der Dose oder die man auf einem kleinen Gaskocher erhitzen kann. Davon ungefähr 2200 Kalorien pro Person und Tag. So, und dann natürlich Medikamente, Hygieneartikel. Also das berühmte Toilettenpapier, das uns so wichtig ist. Dann Kerzen, Streichhölzer, Batterien, ein Campingkocher und ganz wichtig ein Kurbelradio, damit man eben Durchsagen, die es von den Behörden geben könnte, mitbekommt.
So, und wann ist da jetzt der Punkt überschritten, an dem ich zum Prepper werde?
Naja, ein Landesbeamter hat mir gegenüber das so auf den Punkt gebracht: Preppen ist, wenn du eine Waffe daneben legst.
Okay.
Okay, aber wir ordnen das mal ein. Preppen bedeutet ja eigentlich nichts anderes als vorbereiten und per se ist das natürlich nicht negativ. Negativ wird es, wenn du dich auf apokalyptische und gesellschaftliche Umsturzszenarien vorbereitest oder wenn du einfach riesige Mengen hortest, die du nie verbrauchst und ja irgendwann entsorgen musst.
So, aber jetzt nochmal zurück zu mir und meiner Familie. Gibt's noch weitere Tipps?
Ja, na klar, zum Beispiel kann man sich überlegen, wie kommen wir denn überhaupt zusammen, wenn Handy und Internet ausfallen? Gibt es zum Beispiel Notfalltreffpunkte oder einen Ort, um Botschaften zu hinterlassen? Oder man kann so eine Art Nachbarschaftshilfe verabreden oder man verabredet sich innerhalb der Familie. Wir kommen alle bei der Oma oder Tante zusammen, weil die ein Haus mit Kamin hat. Ja, und vielleicht ein letzter Tipp. Die Nina-Warn-App des Bundes kann sich jetzt ja schon jeder kostenlos aufs Handy laden. Und die zeigt Warnungen des Bevölkerungsschutzes, Wetterwarnungen und Hochwasserinformationen. Und auch darin gibt es Notfalltipps zum Nachlesen.
Nachlesen ist ein super Stichwort. Also ich habe auch festgestellt, ich muss dringend nochmal die Checklisten mir besorgen und mir auf jeden Fall ein paar Wasserkanister in den Keller stellen. Es hat mich ein bisschen aufgerüttelt, was du jetzt gesagt hast.
Ja, aufrütteln ist in Ordnung, Mirja. Beängstigend wollte ich dich nicht.
Gut.
Ja, es geht wirklich nicht um Alarmismus, sondern um Aufklärung. Oder, ja, um ein letztes Mal Innenminister Pegel zu hören.
Eine schlimme Sturmlage, ein Stromausfall aus anderen Gründen, all das kann uns losgelöst von der friedlichen oder unfriedlichen Welt drumherum immer passieren. Von daher hilft es momentan, dass wir insgesamt eine Sensibilität entfalten. Wir tun jetzt auch wieder stärker Dinge, die eigentlich klug sind, dass jeder auf sich selber aufpasst.
Aber zivile Verteidigung ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wir als Bevölkerung können mitwirken, indem wir vorsorgen und natürlich, wenn wir uns ehrenamtlich in Hilfsorganisationen engagieren. Ja, und der Staat, der muss offenbar noch sehr viele Hausaufgaben erledigen. Mecklenburg-Vorpommern will seine zivile Verteidigungsfähigkeit übrigens Anfang 2029 wiederhergestellt haben. Das habe ich einem internen Papier des Innenministeriums entnommen. Und wiederhergestellt heißt mindestens auf den Stand, den es hier zur Wende gab. So steht es da tatsächlich drin. Und einen ersten Test gibt es übrigens schon diesen Herbst. Da trainieren die Bundeswehr und zivile Einrichtungen hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern schon einmal gemeinsam eine größere Lage. Ja, und das wird dann zeigen, wo überall noch nachgebessert werden muss.
Also ich habe gelernt, Deutschland ist auf dem Weg, seine zivile Verteidigung aufzustellen. Auf Länder- und Kreisebene läuft vieles schon reibungslos, aber eben längst nicht alles. Und ich sollte mich auf jeden Fall zu Hause auf Krisen vorbereiten.
Genau, selbst wenn es am Ende ein schlimmes Unwetter ist, eine gute Vorbereitung lässt das leichter überstehen.
Vielen lieben Dank, Juliane Mau aus dem Ostseestudio Rostock, dass du heute bei uns warst.
Sehr gern.
Die Redaktion der heutigen Folge hatte Axel Krummenauer. mein Podcast-Tipp für euch heute. Aus der ARD-Audiothek die Peter Thiel-Story. Sehr spannend erzählter Podcast vom Deutschlandfunk. Es ist eine Dokumentation über Peter Thiel, den Strippenzieher hinter US-Präsident Donald Trump. Hört da gerne mal rein. Ihr findet den Podcast überall da, wo ihr auch MV im Fokus findet. Zum Beispiel in der App der ARD-Audiothek. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.